Guten Tag, Frau Gerisch.
Guten Tag.
Sie forschen zu Selbstoptimierung und Perfektionierung. Wie hängt das mit Depressionen zusammen?
Selbstoptimierungsbestrebungen und Optimierungstendenzen, die gewissermaßen als Diskurs in unserer Gesellschaft maßgeblich Einzug geboten haben, führen sicherlich bei vielen, die mit diesem Druck und mit diesen Tendenzen nicht fertig werden, schneller als vielleicht früher noch zu einem Gefühl von Versagen, zu einem Gefühl von Scheitern. Und das insgesamt kann letzten Endes sich auswachsen zu einem depressiven Erleben, auch in einem klinischen Sinne. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wir gemeinhin unter einer klinischen, auch schweren klinischen Depression verstehen und dem, was sich als Befindlichkeitsstörung gewissermaßen zeigen kann.
Also ist man relativ schnell parat mit diesem Wort Depression, vielleicht auch ein bisschen zu schnell?
So ist es, ganz genau. Und wenn wir uns die spektakulären und bekannten Fälle anschauen, dann gilt es doch auch noch einmal genauer hinzugucken, inwieweit, ganz fraglos, spielt auch im Leistungssport wie im Profifußball Druck und Optimierung, Perfektionierung eine ganz große Rolle. Aber entscheidend ist ja die Frage, und das ist das, was uns natürlich auch interessiert, das bezieht sich auch auf die Suizidgefahr, nicht jeder, der diesem Druck ausgesetzt ist, davon haben wir sicherlich inzwischen mehr Menschen, aber nicht jeder reagiert mit einer solchen klinischen Dekompensation in Form einer Psychose. Also mit anderen Worten, nicht jeder wird unter den gleichen Bedingungen krank oder reagiert eben mit einem depressiven Erleben oder gar mit einer schweren, psychiatrisch auch zu behandelnden Depression, sondern hat andere innere Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung, mit gestiegenem Druck und Leistungsorientierung fertig zu werden.
Es gibt ja auch Binsenweisheiten, die eigentlich gegen eine Depression sprechen. Das heißt ja auch gerne, Erfolg macht zufrieden, Erfolg macht glücklich einerseits, und andererseits hört man dann auch mal, nichts tun ist wichtig. Vermutlich ist es komplizierter, aber wie denn nun genau? Gibt es da eine Tendenz vielleicht?
Die Binsenweisheiten, das ist immer schwierig, Sie haben vollkommen recht. Es gibt eben viele Menschen, gerade jetzt auch in dem Diskurs von Optimierung und Perfektionierung, Menschen, denen es gut gelingt, auch mit dem entsprechenden Benefit, den sie aus dieser Rolle ziehen, mit diesen Belastungen oder auch den gestiegenen Anforderungen fertig zu werden. Hartmut Rosa, der Kollege von uns, Soziologe aus Jena, der mit am Forschungsprojekt beteiligt ist, hat eine schöne Metapher dafür gefunden, nämlich für die Spieler und die Drifter. Das heißt, es gibt den Spieler, Typ sozusagen, der eben auf der hohen Welle über eine lange Zeit hinweg, ohne in irgendeiner Weise zu dekompensieren, segeln kann, hoch am Kurs ist und daraus eine große, auch narzisstische Gratifikation ziehen kann. Dazu gehören die Topmanager, dazu gehören auch Politiker und so weiter, zumindest eben solange dieser Erfolg auch garantiert und gewährleistet ist. Ja, auch in der Politik haben wir natürlich Fälle, wo Menschen dann einknicken sozusagen, es auch körperlich nicht mehr schaffen, aber wir müssen in der Tat auch auf diese Fälle schauen, können also nicht sagen im Umkehrschluss, grundsätzlich macht Leistungsanforderung krank. Ja. Es kommen immer noch andere Faktoren mit hinzu, die daran mitwirken und beteiligt sind, warum jemand zum Beispiel mit einem Burnout-Erleben reagiert oder im schlimmsten Falle mit einem langanhaltenden depressiven Erleben. Und das sind dann die sogenannten Drifter. Das sind nämlich die, die plötzlich nicht mehr das Gefühl haben, Herr ihrer eigenen Lage zu sein oder noch etwas bewirken zu können und die dann gewissermaßen von den über sie tobenden Wogen zu Boden gerissen werden.
Sie haben ja zu Suiziden bei Frauen geforscht. Welche Unterschiede gibt es denn bei Depression und Suizid zwischen Männern und Frauen?
Also was wir beobachten konnten über die lange Zeit, zeigt sich deutlich, also zum einen zeigt sich das ja schon in dem Zahlenverhältnis, das heißt Männer unternehmen doppelt so häufig Suizide wie Frauen, also die letal enden, und umgekehrt unternehmen Frauen doppelt so häufig Suizidversuche wie Männer. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede ist tatsächlich etwas, nicht nur in der Empirie, etwas, was uns sehr oder mich sehr beschäftigt hat. Ich habe lange dazu geforscht, und eine eindeutige Antwort darauf zu geben, das ist schwer. Es spielen Sozialisationsfaktoren eine Rolle. Das heißt, nach wie vor ist es immer noch so, dass ein Mann Scheitern, Versagen, depressives Erleben und so weiter weit weniger vereinbaren kann mit seiner leistungsorientierten männlichen Sozialisation und Rolle. Frauen haben in dieser Weise nicht unbedingt, wie sich das verändern wird, wird sich zeigen, aber haben in der Regel nicht so sozialisationsbedingt Schwierigkeiten, sich Schwäche einzugestehen, auch Hilfe, um Hilfe nachzusuchen. Das heißt, sehr kurz gefasst, dass Männer dann aufgrund schwerer Kränkungserlebnisse eher einen Suizid sozusagen als männlich konnotiert vorziehen, in Anführungsstrichen, als sich zum Beispiel in Hilfe zu begeben. Ja? Frauen hingegen umgekehrt fällt es sehr viel leichter, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Und sie bleiben auch in ihrem suizidalen Verhalten, das zeigen die zahlreichen Suizidversuche, eher beziehungsbezogener sozusagen als Männer, die dann radikal ihrem Leben ein Ende setzen, gewissermaßen against all odds und unabhängig davon, was sie auch zurücklassen, zum Beispiel Familie und Kinder.
Vielleicht abschließend nochmal eine Frage aus Perspektive von Angehörigen und Freunden vielleicht. Da macht man sich ja häufig große Sorgen, dass ein geliebter Mensch sich wegen einer Depression das Leben nehmen könnte. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn so Alarmsignale? Zumal man ja oft liest, an Depressionen Erkrankte sind in der Zeit vor dem Suizid sehr ruhig und gelöst, was nicht unbedingt als alarmierend gedeutet wird. Gibt es da Tipps an ein Umfeld von Ihrer Seite?
Also mit Tipps tue ich mich immer schwer, aber es ist in der Tat richtig, dass Menschen, die einen Suizid unternommen haben, und wenn man retrospektiv mit Angehörigen arbeitet, wie wir das getan haben, so konnte man ganz eindeutig sehen, dass Menschen, die erleben über lange Zeit eine Phase der Ambivalenz, wo sie damit ringen sozusagen, wo sie auch nach alternativen Lebenslösungen sozusagen suchen, in dem Moment aber, wo sie sich tatsächlich für den Suizid entschieden haben, werden sie sehr ruhig, sehr ausgeglichen und machen paradoxerweise sogar auch noch zukunftsorientierte Pläne. Das kann unter Umständen tatsächlich eben nicht ein Hinweis darauf sein, dass die Befindlichkeit sich signifikant positiv verbessert hat, sondern es kann ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass jemand gewissermaßen mit seinem Leben abgeschlossen hat und sich für sich eine Lösung gefunden hat und dadurch diese sogenannte Ruhe vor dem Sturm einkehrt. Also Alarmzeichen sind zum einen dieses, insbesondere dann, wenn eine lange chronische Depression vorliegt. Da sollte man hellhörig sein, wenn plötzlich jemand so ganz entspannt ist, ruhig ist, Urlaubspläne macht oder ähnliches. Gleichermaßen gilt es aber auch, genauer darauf zu achten, gerade bei den Jugendlichen, klassische Symptome sind Rückzug, Kontaktabbrüche im sozialen Bereich, aber auch das Maß an großer Gereiztheit oder der Umschlag von Rückzug, großem Schlafbedürfnis und kehrseitig Gereiztheit, Ungerechtigkeiten im Umgang mit geliebten Menschen und ähnlichem mehr.
Das sagt die Psychoanalytikerin Benina Gerisch. Sie hat mit depressiven und suizidgefährdeten Menschen gearbeitet und sagt, der gesellschaftliche Leistungsdruck macht es wahrscheinlicher, dass Menschen an Depressionen erkranken. Morgen dann wird es in unserer Themenwoche Depressionen darum gehen, ob und wie Medien über Depressionen berichten sollten. Frau Gerisch, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.